Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
In 1. Mose 16, Vers 13 finden wir diesen bekannten Ausspruch und auch den Jahreslosungsvers. Dann nannte Hagar den Namen des Herrn, der eben gerade zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dem Jahr 2023 wurde dieses Motto gegeben. Einigen ist es bekannt, für einige ist es vielleicht eher fremd. Es gibt solche Losungsworte über jedes Jahr und über dieses Jahr wurde dieser Vers ausgewählt. Und fast alle Kirchen in Deutschland beschäftigen sich jetzt am Anfang des Jahres mit diesem Vers. Vielleicht habt ihr es auch schon in unzähligen WhatsApp-Status-Nachrichten gesehen, wie Leute Bildchen mit diesem Vers weitergeleitet haben. Also es ist ein sehr prominentes Wort, was so die Runde macht und wo sich jeder so seinen Teil zu denkt und vielleicht auch Mut fasst. Bevor wir uns in dieses Wort stürzen, was wir in Vers 13 lesen, müssen wir uns erstmal die Situation erschließen. Was passiert dort eigentlich, dass eine Frau wie Hagar diesen Ausspruch tätigt? Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn es ist so, wenn du so ein Wort liest, keine Ahnung, auf einem Poster oder auf einem Kalenderblatt oder bei WhatsApp, mit dem Vers kannst du eine ganze Menge machen. Dann kannst du ja auch eine ganze Menge bei denken. Was bedeutet das? Du bist ein Gott, der mich sieht. Manch einer wird denken, hey, jawohl, Gott sieht mich. Der andere denkt, oh weia, Gott sieht mich. Um herauszufinden, was diese Aussage uns sagen möchte, was Gottes Wort auch in unseren Herzen bewirken will, müssen wir uns auch in den Kontext hineingeben, wo das ausgesprochen wurde, um auch die Reichtümer da auch zu bergen. Was eine Hagar ursprünglich auch im Herzen hatte, als sie das sagte und es uns aufgeschrieben wurde. Und bevor wir uns auf Vers 13 stürzen, müssen wir die Verse davor lesen, denn die Verse davor sind auch ein rosa Elefant, der erst einmal aus dem Raum geschafft werden muss. Jetzt denkt ihr, welcher rosa Elefant? Dann hast du nicht gut zugehört. Denn wir haben eben gerade in der Lesung sehr, sehr deutlich davon gehört, dass Gott sich durch den Engel des Herrn, wie er benannt wird, dass Gott sich einer Frau Hagar widmet, die eine Nebenfrau von Abraham war und ihm einen Sohn gebären sollte. Wenn das in dir gerade nichts auslöst, dann liegt das daran, dass du wahrscheinlich so ein Christenkind bist, was schon seit Jahrzehnten diese Bibeltexte kennt, sagt, naja, ist halt so, das war halt die Hagar neben der Sarah und naja, Abraham hatte halt mehrere Frauen, der konnte sich das leisten. So, da gibt's keine Irritation in uns, aber in Wahrheit sind es genau diese Texte, die heutzutage uns Christen um die Ohren geschlagen werden, wenn es um ethische Fragestellungen geht, Sexualität, Eheverständnis. Da sagen die Leute uns, schau mal in deine Bibel rein. Hast du gelesen, was der Abraham, so der Urvater des Glaubens, hast du gelesen, was der gemacht hat? Hast du gesehen, wie Gott mit Hagar umging, einer Nebenfrau? Also, liebe Christen, was stellt ihr euch heutzutage so an, wenn es um das Eheverständnis geht? Lies deine Bibel und dann wirst du geschmeidiger werden und ein bisschen toleranter, was unterschiedliche Ehevorstellungen und ja, Lebensmodelle angeht. Hagar wird hier gesegnet, obwohl gerade Polygamie betrieben wird. Polygamie ist etwas anderes als Monogamie. Monogamie heißt Ein-Ehe und Polygamie ist eine Viel-Ehe, also dass ich mit mehreren Personen gleichzeitig verheiratet bin. Und Hagar erlebt den Segen Gottes, als sie sich in dieser Situation befindet, der Polygamie und der Vielehe. Und dass Gott sich Hagar zuwendet in so einer Güte und ihr auch wieder Perspektive gibt für ihr Leben, kann man fälschlicherweise interpretieren als Legitimation Gottes für solche Lebensentwürfe. Schau, Gott kommt voller Güte zu Hagar, als sie sich in dieser Situation befindet. Also können wir das als legitimen Beweis nehmen, dass Gott die Dinge nicht so sieht, wie ihr Christen vielleicht in Emmendingen, sondern dass er da wohlwollend hinschaut und sagt, hey, das ist, Hagar ist okay, ich finde dich dort, wo du bist und ich finde dich gut, ich bin für dich und in dem Lebensentwurf, in dem du gerade steckst, das ist stellt kein Problem dar. Also viel eher dann doch kein Problem. Wir müssen, wenn wir solche Texte uns anschauen, immer bedenken, es gibt eine Unterscheidung biblischer Texte. Die einen sind, jetzt kommen zwei Fachwörter, die einen sind präskriptiv und die anderen sind deskriptiv. Noch nicht abschalten. Also es gibt Texte, die präskriptiv sind, die vorschreibend sind. Und es gibt Texte, die deskriptiv sind, die beschreibend sind. Und nicht jeder Bibeltext, den du in deiner Bibel liest, ist eine Vorschrift Gottes an dich, wie du zu leben hast. Sondern weite Teile, auch des Alten Testaments gerade, sind einfach beschreibende Texte, was Menschen getan haben. Und wir lesen davon und dürfen nicht die Schlussfolgerung ziehen, nur weil wir von Handlungen von Menschen lesen und sie nicht gleich kategorisiert werden und wir alle eingenordet werden als Leser, stellt Gott einfach Geschichte dar, wie sie passiert ist, ohne sie irgendwie zu glätten und leicht lesbar zu machen, alle Problemstellen rauszunehmen, sondern das ist menschliche Realität. Und Gott beschreibt hier in seinem Wort, wie Menschen gehandelt haben. Daneben gibt es aber Worte in der Bibel, die nicht einfach beschreibend sind, sondern vorschreibend sind. Das bedeutet, wo Gott auch seinen Willen sehr deutlich artikuliert und erklärt, was seine Gebote sind, was sein Gesetz ist und wie wir Menschen uns in den Willen Gottes fügen sollen. Und wenn wir die Bibel lesen, müssen wir unterscheiden. Haben wir hier einen Text, der etwas beschreibt oder der uns den Willen Gottes vorschreibt und darlegt? Wenn es um die Ehe geht, dann gibt es manche vorschreibenden Texte, wo Gott spricht, wie er sich die Beziehung zwischen Mann und Frau vorstellt. Und dort sehen wir immer, wenn Gott vorschreibt, und sein Gebot offenbart, seine Weisung weitergibt, sehen wir immer, dass Gott Mann und Frau in einer monogamen Einehe gedacht hat. Aber neben dieser Vorschrift Gottes gibt es ganz viele Lebensentwürfe in der Bibel, wozu sich Menschen entschieden haben, sie zu gehen. Gott beschreibt sie, aber er hat nie gesagt, das ist etwas, was ich für dich im Plan habe, für dich im Sinn habe, was ich gutheiße. Wenn du erfahren möchtest, was ich mir vorstelle, was mein Wille ist, dann schau zu den Texten, wo ich spreche, was mein Wunsch und Wille ist. Und so müssen wir unterscheiden lernen bei diesen Texten und nicht so uns so schnell aufs Glatteis führen lassen. Oh weia, jetzt haben wir da diesen Abraham und eine Hagar wird gesegnet von Gott in ihrer Misere, also können wir die Misere einen Haken hintermachen. Beachte. Gottes Zuwendung an uns Menschen, und gerade in der Bibel, geschieht an Menschen, die oft in sehr fragwürdigen Umständen gelebt haben. Wir haben hier, ich gebe euch mal ein paar Beispiele, um die Erinnerung anzukurbeln. Aber wenn ihr bei unserem Bibelleseplan dabei seid, dann werdet ihr das nach einem Jahr auch intus haben. Gottes Zuwendung geschieht hier an eine polygame Hagar. Gottes Zuwendung geschieht aber auch an eine hurerische Rahab, an einen hinterlistigen und permanent lügenden Jakob. Ein ehebrecherischer David erlebt in seinem Zerbruch die Gnade Gottes. Der Petrus, der in Untreue gefallen ist, erlebt Gnade von Jesus Christus. Der mörderische Mose, der auf der Flucht ist, er erlebt Gottes Zuwendung. Noah war ein Trinker, hat sich besoffen, hat Gottes Gnade erlebt. Wir haben einen Jona, der in purer Rebellion lebt gegen seinen Gott und er erlebt die segnende und bewahrende Hand Gottes. Gott wendet sich ihm zu. Sollen wir bei all diesen Entwürfen, bei allen Umständen, die die Menschen so machen können, wo wir sehen, wo Gott in Gnade handelt, sollen wir das dann immer als Legitimation nehmen für Lug, Betrug, Ehebruch, Mord, Polygamie? Das wäre wirklich irrsinnig. Nein, die Zuwendung Gottes ist nicht der Ausdruck seiner Toleranz und Gleichgültigkeit, sondern seiner Güte, seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Das ist das, was wir hier erleben. Dass Gott sich zuwendet, ist nicht eine Bestätigung einer wunderbaren Leistung, die die Leute hier verbringen, sondern zeigt uns, dass wenn wir mit Gott in Verbindung sind, ist das immer Gnade und niemals Verdienst. Es ist immer Gnade und unverdient und wächst aus Gottes Herzen heraus, weil Gott ein Gott der Liebe ist. So erinnert uns Paulus in Römer 2, Vers 4 an dieses wunderbare Wort: Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Gott möchte Umkehr bewirken in deinem Leben und das tut er durch seine Güte, durch seine Freundlichkeit, die er uns erweist. Fliehen wir in seine Arme. Wisst ihr, das Spannende ist bei der Kindererziehung, ist, wenn du als Erziehungsberechtigter dein Kind erziehst, dann bist du auch dafür da, es zu erziehen, und das bedeutet nicht immer nur zu hätscheln und zu streicheln, sondern auch zu ermahnen. Also du bist derjenige, der das Kind, wenn ich jetzt das Wort sage, züchtigt, dann geht bei euch gleich Kopfkino los. Also der sein Kind zurechtweist. Und das Interessante ist, Kinder haben ja Furcht, eine gesunde Ehrfurcht davor, wenn Eltern auch erziehen. Und das Interessante ist, wenn Kinder merken, okay, hier bei meinen Eltern merke ich jetzt, hier kommt keine Bestätigung meines Verhaltens. Wohin mit mir? Wohin laufen Kinder dann? Einige laufen weg. Aber ich erlebe in der Regel, dass Kinder dann zu einem laufen. In die Arme dessen, von dem eigentlich Korrektur kommt. Warum? Ist doch eigentlich irrsinnig. Lauf lieber weg. Nee. Wenn es gute Eltern sind, habe ich jetzt gerade gesagt, dass wir gute Eltern sind? Amen, Halleluja. Ich höre kein Amen. Obacht. Wenn es gute Eltern sind, dann weiß das Kind, ja, hier gibt es eine gewisse Strenge, aber ich kenne dieses Herz und dieses Herz ist voller Güte. Und diese Güte treibt mich zur Umkehr in die Arme meines Vaters und meiner Mutter. Und das ist das, was Gott hier tut. Ja, du bist in einer Situation, da solltest du nicht sein. Und wenn ich dir dort begegne, sage ich dir jetzt nicht, hey, hast du wunderbar gemacht in dieser Situation, Haken hinter, nein. Hier gibt es eine ganze Menge aufzuräumen, aber dort begegne ich dir. Wenn wir uns die Geschichte von Abraham anschauen, dann hat nämlich Gott ein Kapitel zuvor, in Kapitel 15, dem Abraham ein großartiges Versprechen gegeben. Gott wird dafür sorgen, dass Abraham und Sarah endlich einen Sohn bekommen und Gott wird mit dieser Familie seine Geschichte schreiben, die bis zum heutigen Tag reichen soll. Also diese ganze Diskussion, ob Kinder überhaupt wünschenswert sind, die wir in unseren heutigen Tagen führen, war damals zu biblischen Zeiten völlig undenkbar. Die Menschen damals hätten uns angeschaut und hätten gedacht, wie denkt ihr über den Segen von Kindern überhaupt nach? Ja, wenn ich diese ganze Diskussion höre, ja, möchte ich lieber Familie oder Karriere? Was ist denn das für ein Denken? Das ist für biblische Maßstäbe völlig entfernt, völlig entkoppelt von dem, der sich unser Leben erschaffen hat und ausgedacht hat. Es ist ein großer Segen und es ist eine große Not, wo Familie nicht entstehen kann. Und das erleben auch heute Menschen, erleben auch heute diese Not, wenn man sich nicht multiplizieren kann. Warum ist es so eine Not? Gott hat das in uns so hineingelegt, dass wir eigentlich dieses Bedürfnis haben, Leben zu stiften, Leben weiterzugeben und damit auch unseren Schöpfer auch zu repräsentieren in dieser Welt. Weil wir sind Geschöpfe und wir als Geschöpfe erschaffen. Gott zeigt dadurch etwas auch von seinem Wesen. So, und Abraham und Sarah hatten halt nun mal dieses Problem, dass sie keine Kinder bekommen haben, aber Gott hat ein Versprechen gegeben. Ich werde dir ein Land geben, Kanaan, dort wirst du hineinkommen und ich werde dir dort Nachkommen geben, und zwar in Hülle und Fülle wirst du Nachkommen haben, die in diesem Gebiet leben werden. Und wir lesen dann in 1. Mose 15, Vers 6, und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Durch Glauben stand er gerecht vor Gott. Er hat dieses Versprechen festgehalten. Er hat gesagt, jawohl, ich gehe in dieses Land, was du für mich ausgesucht hast, und ich werde dort die Nachkommen sehen, die du für mich gedacht hast, mit meiner Frau gemeinsam, Sarah. Das war Kapitel 15. Wir bewegen uns gerade in Kapitel 16. Ein Kapitel später schon wendet sich das Blatt. Und wir sehen auf einmal, dass eine Sarah dem Abraham ein Angebot macht. Sarah, Vers 2, sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre, geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden, also ihr Kind wird dann rechtmäßig meins sein. Und Abraham hörte auf Sarahs Stimme. Da nahm Sarai Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Also wir haben eine Situation, wo sie gesagt haben, okay, wir folgen Gott und seiner Verheißung, wir gehen in dieses Land, er wird es uns geben, wir wohnen hier und wir sind 10 Jahre jetzt schon hier, aber es geht nicht weiter. Irgendwie hat Gott aufgehört, sein Versprechen zu erfüllen. Vielleicht hast du auch solche Momente schon mal erlebt, dass etwas verheißungsvoll gestartet hat. Du merkst, ja, ich bin hier im Segen Gottes unterwegs und auf einmal pausiert's. Was ist hier los? Und Abraham hat das Wort Gottes, dieses Land, deins, hin dort und mit deiner Frau gemeinsam Geschichte schreiben. Anstatt sich auf das Wort Gottes zu verlassen, schenkt Abraham der Stimme seiner Frau mehr Vertrauen. Es heißt nämlich in Vers 2, und Abraham hörte auf Sarahs Stimme. Was haben wir hier für einen Mann? Das ist ein Abraham, der sicher seine Frau geliebt hat und auch ihre Not gesehen hat. Ist vielleicht nicht auf alle anzuwenden, aber vielfach erleben wir es auch heutzutage, dass Frauen bei fehlenden Kindern, beim unerfüllten Kinderwunsch Frauen mehr Not damit haben als Männer. Das stimmt nicht für jeden gleichermaßen, aber oftmals zu beobachten. Und sicher haben wir hier einen Mann, der auch Mitleid hat mit seiner Frau. Ob ihm das jetzt gefallen hat, mit Hagar in die Kiste zu gehen, das steht hier nicht, das ist auch nicht unsere Debatte. Aber er hat seine Frau gesehen und hat wahrscheinlich auch Mitleid mit ihr gehabt. Und es ist auch richtig, wir sollen als Männer die Herzensanliegen unserer Frauen kennen. In 1. Petrus 3, Vers 7 heißt es, ihr Männer seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Einige Männer sind vielleicht gerade eingeschlafen oder wollen jetzt ganz dringend einschlafen. Hört gut zu, ist wichtig. Ihr Männer, seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Achtet und ehrt sie. Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Weg steht. Also die Gebete, die ich zu Gott richte, können verhindert werden, weil ich in falscher Weise meiner Frau begegne. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn wir beten, dann bitten wir ja, dass der Wille Gottes geschieht, hier auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Das bedeutet, Gott hat manchmal einen Willen, hier Dinge zu tun, aber sie werden verhindert, weil wir Männer unsere Frauen nicht rücksichtsvoll beachten, sie ehren, respektieren, sie schätzen. Ist alles schön und gut, ist alles richtig. Es ist gut, dass Abraham seine Sarah sieht und dass er ihre Not erkennt. Aber beachtet mal die Wortwahl, wie sie uns Gottes Wort hier weitergibt. Es heißt, Abraham hörte auf Sarahs Stimme. Wenn du das erste Buch Mose liest, von Anfang bis hierher, dann wird es, könnte es in deinen Ohren läuten und sagen, Moment mal, das kenne ich doch irgendwo her. Adam hat etwas Ähnliches gemacht wie Abraham. Irgendwie hat sich Adam vervielfältigt in diesen Abraham und das tut er bis zum heutigen Tag. Adam wurde genau dafür von Gott bestraft, dass er das getan hat. Es heißt in 1. Mose 3, Vers 17, und zu Adam sprach Gott, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast. Exakt dieselbe Wendung im Hebräischen. Dieselben Worte, die verwendet werden. Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, geschieht jetzt Folgendes. Und dann gibt es ein Fluchwort, da gehen wir jetzt nicht stärker hinein, aber wir wissen, das hatte eine heftige Konsequenz, was Adam hier gemacht hat, dass er nicht Gottes Wort vertraut hat, sondern dass er der Stimme seiner Frau gehorcht hat und die Stimme seiner Frau über Gott gestellt hat. Wir haben hier zwei Anliegen, die uns Gottes Wort sagt. Achte, respektiere, liebe und diene deiner Frau. Gib dich vollkommen hin. Und als Beispiel hast du Jesus Christus, der sich uns auch vollkommen hingegeben hat, alles für uns getan hat, aber niemals aus dieser Treuebeziehung, dieser Loyalität, die er hat zu uns, irgendwie Gott vergessen hätte und seinen Worten untreu geworden ist. Und das ist das Problem, was bei Adam passiert ist und was wir wieder bei Abraham sehen, dass er genau das Gleiche tut. Er sieht diese Not und er geht Kompromisse ein. Anstatt sich auf das Versprechen aus Kapitel 15 festzuhalten und hier jetzt Weisung weiterzugeben, Orientierung und Sicherheit weiterzugeben. Und das ist der Job der Ehemänner bis zum heutigen Tag. Das bedeutet es, zu führen und zu leiten in seinem Haus. Es bedeutet nicht, der große Macker und Macho zu sein. Maskulin zu sein bedeutet, Gott zuallererst zu fürchten und die Familie daran zu erinnern, was Gott gesagt hat. Und ihnen zu dienen und sie in einen sicheren Rahmen zu führen. Und wenn Ideen aufkommen im Haus, die sich gegen Gottes Willen aufbauen wollen, denen zu wehren und Einhalt zu gebieten. Nicht, weil ich meine Frau oder meine Kinder nicht liebe, sondern weil ich sie liebe, gebe ich auch Sicherheit, Schutz und Bewahrung. Das ist die Aufgabe von Adam gewesen, hat er vergeigt. Das ist die Aufgabe von Abraham gewesen, hat er verkorkst. Wenn wir aus unserer Liebe zu unserer Frau Kompromisse eingehen und Abkürzungen gehen wollen, das ist nichts anderes, ne? Das ist eine Abkürzung, die Sarah und Abraham hier vornehmen. Wenn wir das tun, dann werden wir unserer Frau einen Bärendienst erweisen. Wir werden ihnen keinen Gefallen tun. Sondern dieser erste Impuls scheint irgendwie schlüssig, aber wir sehen im Verlauf, was das bringen wird. Wir müssen den ganzen Boden bereiten, damit wir diese abschließende Aussage von Hagar auch greifen und verstehen, was hier eigentlich stattfindet, in welcher Situation Gott uns findet und wie Gott uns sieht und was das überhaupt für uns bedeutet. Meine Lieben, Polygamie, Vielehe ist hier nicht die Lösung eines Problems, sondern der Ursprung eines Dilemmas, das daraus resultiert, dass Menschen den Willen Gottes missachten. Also wenn da jemand herkommt und sagt, lies deine Bibel und Polygamie ist doch überhaupt kein Problem, du siehst doch, dass Gott dort mit Segen handelt, dann musst du zurück sagen, hast du genau gelesen, was auch diese Beschreibung uns mitkommuniziert? Was resultiert aus diesem Verhalten? Manchmal ist man als Mensch auch so klug, dass man einfach durch Beobachtung erkennen kann, was für ein Verhalten wohin führt. Weißt du, manchmal kannst du Menschen beobachten und du musst gar nicht viel sagen, das ist falsch, sondern du kannst mit deinen Augen sehen, wohin das führt. Denn das Resultat ist Streit, Demütigungen, Bitterkeit, Rivalität. Das kommt alles durch diesen Entwurf. Lass uns mal noch eine Nebenfrau dazu holen. Also wenn man irgendwie denkt, wir können das Konzept der Ehe irgendwie ausweiten und das hat irgendwie keinen Effekt auf uns. Pustekuchen, lies Gottes Wort und du wirst von Seite zu Seite sehen, dort, wo man sich von dem Ideal Gottes abwendet, gibt es große Not, große Schwierigkeit, Hass und Anfeindungen bis aufs Blut. Das müssen wir nämlich alles hören, um zu erkennen, in diesen ersten 6 Versen, wie es überhaupt dazu kam, wo Hagar sich befindet. Es beschreibt nämlich die Fluchtursache, weg von hier. Denn in dem Milieu, in dem ich hier gerade stecke, das macht mich fertig. Ich muss weg von dieser Sarah, weil die mich ordentlich drückt. Und ab Vers 7 kommt es dann zu einer göttlichen Begegnung, woraufhin Hagar abschließend sagen wird, du bist ein Gott, der mich sieht. Doch was hat sie mit dieser Aussage eigentlich verbunden? Wir werden nicht jeden Vers uns anschauen, keine Sorge. Wir lesen jetzt die Verse 7 bis 8. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Falls du dich verwunderst, warum die Namen so komisch sind, Gott hat später Sarai und Abram einen neuen Namen gegeben, sodass sie dann Sarah und Abraham hießen. Da gehen wir aber jetzt nicht stärker drauf ein. Später wird Hagar sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott ist hier ein Gott, der mich sieht und mich an den Orten aufsucht, wo ich gar nicht sein sollte. Und zwar in der Wüste. Das ist gut für uns zu hören. Vielleicht denken wir, Gott sucht uns dort auf, sieht uns dort, wo alles heile ist. Wo man am Sportfeld 2 in der Reihe sitzt, wenn die Kirchenglocken, die wir nicht haben, die Kirchenglocken läuten. Habe ich Kirchenglocken gesagt? Unglaublich. Ja, das Jahr hat erst angefangen. Ja? Frisch aus dem Urlaub raus. Anscheinend nicht ganz erholt. Das zeigt uns, dass Gott uns sieht in den Momenten, wo wir vor allen fliehen, wo wir von niemandem gesehen werden wollen. Und es gibt auch solche Momente, vielleicht kennt ihr sie, wo wir von niemandem gesehen werden wollen und erst recht nicht von Gott. Wir sagen, jeder kann mir jetzt irgendwie über den Weg laufen, aber ins Gebet, in die Gottesbegegnung will ich jetzt auf gar keinen Fall. Ich will jetzt nämlich nicht gesehen werden. Das ist eigentlich ein unnatürlicher Impuls von uns, denn in der Regel, das trifft vielleicht auch nicht auf jeden Einzelnen zu, aber in der Regel, grundsätzlich gesprochen, wollen wir gesehen werden. Wir investieren sehr viel Energie, sehr viel Zeit da rein, von anderen gesehen zu werden. Um uns auch in ein entsprechendes Licht zu rücken, teilen wir unsere Erlebnisse mit der Welt. Wir erzählen es heute natürlich stärker auch übers Internet, über Social Media. Einfach mal reingehen oder vielleicht auch besser lassen. Was da für ein Zeug von sich gegeben wird. Das ist manchmal für mich echt, denkst du, wen zum Geier interessiert das eigentlich? Aber da ist, die sozialen Medien wecken in uns einen Impuls, wir wollen gesehen werden. Wir wollen, dass man uns sieht. Wir wollen Aufmerksamkeit, dass man auf uns schaut, dass man unsere Situation wahrnimmt. Aber das, was wir dann oft sehen, das, was wir auch von uns preisgeben, nicht nur in den sozialen Medien, auch so unter uns, ist ja oft eine Außendarstellung, die wir auch inszenieren. Ist ja so.
Ey, niemand kommt mit so einer Fresse hier rein und ist völlig, völlig fertig und haut dir das so, ist auch vielleicht Gnade, dass du das so machst, ja. Aber in den sozialen Medien finde ich das sehr, sehr krass und sehr, sehr deutlich zu sehen, wie viel Mühe sich gegeben wird. Und ich nehme mich da gar nicht raus. Wie viel Mühe man sich gibt, ein Bild von sich zu präsentieren, was Eindruck schinden soll. Und man hat Freude daran, gesehen zu werden. Das liegt in uns, dass wir das wollen. Wollen Aufmerksamkeit. Schau mich an. Ich will beachtet sein. Ich will nicht ein Niemand sein, sondern ich will einen Unterschied machen. Und mir folgen auf Instagram ziemlich viele Menschen. Und mir schreiben jede Woche sehr viele Menschen. Und wenn ich mir dann anschaue, was die so von sich preisgeben, du denkst manchmal, das ist ein traumhaftes Leben. Das blüht und floriert. Da geht ja die Post ab. Da würde ich gerne mal eine Woche tauschen. Und dann sind das aber auch solche Leute mit solchen blitzeblanken Portfolios, ja, die schreiben mir dann über Nöte, dass dir die Ohren abfallen. Denkst, alter Finne, was dort abgeht in diesem Leben, von den Bildern, von der Inszenierung, vom Status und von den Stories, würdest du nie auf den Trichter kommen, dass diese Person so leidet, und zwar wie ein Hund. Und dann werden mir Nachrichten geschrieben über Lebensschicksale, und dann, wenn dann noch der Zusatz kommt, davon weiß aber niemand. Das teile ich das allererste Mal. Es gibt nämlich Dinge, wo wir uns in Situationen und Umständen befinden, wo wir nicht gesehen werden wollen. So sehr wir den Impuls haben, gesehen zu werden, gibt es auch da Dinge, von denen wir weglaufen, wo wir auf der Flucht sind, niemanden ranlassen und erst recht nicht Gott auch an diese Dinge ranlassen, weil es nämlich wehtut. Und diese Passage, du bist ein Gott, der mich sieht, was Hagar hier weitergibt, so mitten in der Wüste, ruft uns zu, es gibt einen Gott, der sieht uns, wie wir wirklich sind. Der weiß es schon. Wir brauchen das nicht verstecken. Und dieser Gedanke, naja, damit möchte ich jetzt auf gar keinen Fall zu Gott gehen, das ist ein Hirngespinst. Im schlimmsten Falle ist es ein Gedanke Satans, der dich davon abhält, in die heilsame Begegnung mit Gott zu kommen. Gott weiß es schon. Was ist das für ein Gedanke, dass ich sage, ich möchte damit nicht zu Gott gehen, sondern das für mich behalten, wenn Gott es doch schon längst weiß? Es ist witzig, wenn Kleinkinder denken, sie haben irgendwelche Geheimnisse und sie sagen sie nicht, aber du kennst das Kind besser, als es sich selbst kennt. Du denkst, wovor läufst du weg? Warum hältst du das für dich? Ich weiß schon, was du gemacht hast. Ich weiß schon besser als du. Ich weiß den ganzen Hintergrund. Ich weiß alles. Aber man ist in einer gewissen Furcht. Wir haben einen Gott, der uns sieht, wie wir wirklich sind und der uns sieht, wie es uns wirklich geht. Das soll uns Mut machen. Es nutzt nichts, wegzulaufen. Die Begegnung Gottes, die Fürsorge Gottes und die Hilfe Gottes erlebt Hagar nicht an einem Punkt, wo sie alles irgendwie wieder beisammen hat, sondern sie erlebt ihn in der Wüste. Und unsere Entscheidungen, mit denen wir oft gegen Gottes Willen handeln und uns auch schon in so manche Wüste gebracht haben, hindern Gott nicht daran, uns zu sehen und uns dort aufzusuchen. Wir finden hier auch schon Evangelium in diesem Text. Gott wartet nicht darauf, bis alles gut bei uns ist, sondern in der Wüste kommt er uns nahe und zeigt, ich bin ein Gott, der dich sieht. Ich habe dich schon gesehen. Ich sehe dich. Ich weiß, wie es um dich steht. Ich weiß, wie es dir geht. Und das ist der Grund, warum ich zu dir komme. Gott sieht mich in der Wüste. In Vers 9 heißt es weiter. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Dass wir verstehen, was hier Gott von Hagar eigentlich fordert. In Vers 6 haben wir eben gerade gelesen, als Sarah Hagar aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und jetzt sieht Gott Hagar und sagt zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Gott stellt hier eine wirklich unerhörte Forderung an Hagar. Ich weiß nicht, ob euch das immer so präsent ist, aber diesen Vers, den schenke ich mir. Ich bin eher bei anderen Versen. Was bedeutet, dass Gott uns sieht? Gott sieht es und er möchte, dass sie zurückgeht. Geh zu deiner Herrin, die ist immer noch deine Herrin. Du gehörst immer noch in diese Sippschaft hinein. Du hast hier eine Verpflichtung und ich möchte, dass du an den Ort der Demütigung zurückkehrst. Was ist das? Das ist echt. Also ich weiß nicht, wie du reagieren würdest. Ich weiß nur, dass auf dieses Wort wir von Hagar keine Antwort finden. Davor gibt sie eine Antwort und danach gibt sie eine Antwort. Aber darauf, was der Engel des Herrn ihr sagt, hören wir nur Schweigen. Wahrscheinlich, weil ihr die Spucke wegbleibt und sie keine Worte findet. Das ist Mutmaßung, wir wissen es nicht. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass ihr schadet. Was? Dein Ernst jetzt? Ich soll da... Das ist dein Wunsch und Wille? Du weißt, was mit mir da passiert ist, oder? Du willst, dass ich dorthin gehe? Und da kriegen einige einen Knoten im Kopf, denken, was möchte Gott für mich? Beachtet die Wortwahl. Es heißt nicht, kehre zu deiner Herrin zurück und lass dich demütigen unter ihre Hände, sondern es heißt, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige du dich unter ihre Hände. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist nämlich was komplett anderes, von jemand anderen gedemütigt zu werden oder sich selber aktiv zu beugen und in Demut vor dem anderen zu üben. So haben wir auch für uns die christliche Ansage, dass wir einander lieben sollen, aber dass wir auch demütig sein sollen. Aber wir finden kein Wort. Und wenn ihr als Gemeinde zusammen seid, dann demütigt euch die ganze Zeit. Das ist was anderes, gedemütigt zu werden oder dass ich proaktiv mich selber demütige. Warum war das nötig? Gott hätte ja sagen können, ey, zieh weiter, mach dein Ding woanders. Er will zurück mit ihr. Geh zurück an diesen Ort der Demütigung und demütige dich. Warum war das nötig? Hagars frühere Demütigung durch Sarah war eine Folge ihres eigenen mangelnden Respekts und Wertschätzung Sarah gegenüber. Haben wir das noch in Erinnerung? Es heißt nämlich in unserem Text, dass ihre Herrin, also Sarah, wurde plötzlich gering in ihren Augen. Was ist da passiert? Da ist eine Frau, die möchte unbedingt ein Kind. Und jetzt in der Zeit Kinder kriegen, so, ich sag mal, das Ziel der Frau der damaligen Zeit. Und wenn du das nicht hast, hast du echt ein Problem. Jetzt kommt Hagar um die Ecke und gibt dem Abraham einen Sohn. Also sie ist schwanger. Und auf einmal, na Sarah, du bist hier der Chef. Mein Bauch wird dir zeigen, wer der Chef ist. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Dynamiken unter Frauen kennt. Ist jetzt schwierig, als Mann darüber zu sprechen. Hey, es kann aber so krass abgehen unter Frauen, dass man sehr stark zu spüren gibt, wer hier der Starke ist. Macht man vielleicht nicht mit den Fäusten wie Männer. Aber es gibt viele Methoden, wo ich Gift verteilen kann und zeigen kann, wer ist hier der Chef im Ring und wer hat hier die Hosen an? Sie ist gering in ihren Augen. Was hier Hagar macht, ist wirklich ein übergriffiges Verhalten an ein Ebenbild Gottes. Wir sind nicht gering. Gott hat uns sehr gut gemacht, mit einem unschätzbaren Wert. Aber Hagar entscheidet sich,
sie gering zu achten. Man könnte auch sagen, sie verschmähte sie, sie lästerte sie, sie verachtete sie, sie entwürdigte Sarah. Hagar ist nicht einfach nur ein kleines Unschuldslämmchen, was in der Wüste da ist und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Sondern Hagar hat ein hochmütiges, prahlerisches und aufmüpfiges Wesen. Das ist Hagar. Die hat's faustdick hinter den Ohren. Und Gott sagt, geh zurück und demütige dich. Warum? Sprüche 3, Vers 34. Den Spöttern gegenüber spottet Gott, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht den Demütigen aber gibt er Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Es gibt nicht so viele Verse, die immer und immer wieder in der Bibel zitiert werden. Das ist aber einer davon. Der kommt wirklich immer und immer wieder vor, weil es Gott ein Herzensanliegen ist, dass wir lernen, demütig zu werden. Den anderen zu schätzen, höher als uns selbst. Nicht unseren Vorteil zu suchen, sondern anknüpfend an die letzte Silvesterpredigt in Nächstenliebe zu agieren. Und das bedeutet, sich selber zu beugen. Gott ist ein Gott, der mich sieht, sagt sie später. Was bedeutet das? Gott sieht unter die Oberfläche und er sieht mein Herz. Gott ist ein Gott, der mich sieht, bedeutet auch, er sieht die Schattenseiten in meinem Leben. Und Gott ist ein Gott, der mich sieht und mich aus dieser Finsternis herausziehen will und ins Licht bringen will. Dinge verändern möchte, wo ich noch feststecke. Deswegen sollte sie dort zurück, nicht und zu sagen, hey Sarah, du hast alles richtig gemacht und bitte drangsalier mich weiter, unterdrücke mich weiter, das hat mir so gut gefallen und Gott gefällt das, wenn ich unterdrückt werde. Nein, das ist nicht die Botschaft, die Gott gibt. Gott sagt, aber du hast eine Rolle und du sollst in Demut, in Freundlichkeit deinem Vorgesetzten in dem Fall zuvorkommen in Ehrerbietung. Gott erkennt nämlich, was richtig ist und was nötig ist. Und diese Facette von diesem Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, findest du nur heraus, wenn du in den Text hineingehst und den ganzen Kontext studierst. Lasst uns noch ganz kurz in 1. Timotheus 6 hineingehen, als Ergänzung, wo Paulus auch den damaligen Sklaven seiner Zeit sagt, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Die aber, die gläubige Herren haben, Hagar hatte eine gläubige, sollen sie nicht gering achten. Paulus, woran hast du da gerade gedacht, als du das geschrieben hast? Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. Das ist eine Anweisung von Paulus im Neuen Testament an die Menschen, die in einer ähnlichen Situation gelebt haben wie Hagar. Nur weil du Segen erlebst und in dem Fall nur weil du mit jemandem Gläubigen unterwegs bist, kannst du jetzt nicht respektlos werden, sondern noch viel mehr in Liebe und Demut agieren. Hagar soll zurück, um Demut zu lernen. Und sich selber zu demütigen kann nur jemand, der um seinen eigenen Wert weiß. Nur jemand, der sagt, ich bin gesehen, ist in der Lage, zu anderen zu gehen und sich zu beugen. Wer aber um seinen Wert nicht weiß, wer nicht weiß, dass er gesehen ist in Gott, wer keine Heimat in Gott gefunden hat, der wird permanent auf der Flucht vor Menschen sein. Aber in dem Augenblick, wo sie gesehen wird von Gott und das dann aussprechen kann, ist sie in der Lage, zurückzugehen und sagen, ich bin gesehen von Gott. Ich weiß um meinen Wert und ich weiß auch, was Gott dort alles sieht. Und er möchte jetzt Veränderungen in mir. Ich werde mich beugen können, weil ich weiß, wer mich sieht. Es geht nämlich nicht um Menschen, sondern dass Gott es ist, der mich sieht. Wir müssen zum Schluss kommen. Wir lesen miteinander noch Vers 11 aus unserem Bibeltext. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben. Denn, jetzt kommt die Erklärung und Übersetzung des Namens, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Ismael heißt Gott hört. Noch einmal. Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Das ist eine Aussage mit wunderbarem Trost. Gott, ist ja, Gott sieht nicht nur das Elend, was wir anstellen. Das hat Hagar ja auch gemacht. Gott sieht auch das Elend, was wir erleben. Die Demütigung, die wir erfahren haben. Gott sieht neben unseren Versäumnissen auch die persönliche Not, die wir haben, und die ist ihm nicht egal. Er sagt nicht, weißt du, Hagar, hast gerade so verdient. Leb damit. Nein. Ja, du hast hier einen Streit vom Zaun gebrochen. Hey, das müssen wir wieder auf die Spur bringen. Aber ich sehe auch, in welcher Not und in welchem Elend du bist. Und das rede ich nicht klein, sondern ich sehe dein Elend. Lasst uns ganz kurz innehalten. Wir lernen hier nämlich eine wichtige Lektion. Die ist schwer. Nicht schwer zu verstehen, aber schwer zu verdauen. Ein Gott, der mich sieht, ist kein Gott, der alles verhindert. Gott sagt nicht, ich bin ein Gott, der dich vor dem Elend bewahrt, sondern er sagt, ich sehe dein Elend. Das siehst du? Und? Kommst du nicht auf die Idee, mal zu handeln? Kommst du nicht auf die Idee, mich davor zu bewahren? Gott sagt, ich sehe dein Elend. Was soll uns das sagen? Es geschehen Dinge. Es geschehen Dinge in unserem Leben. Und es geschehen elendige Dinge in unserem Leben. Das lehrt uns dieser Text auch. Gott sieht Dinge und er verhindert sie nicht gleich. Dass Gott uns sieht, bedeutet nicht, dass wir vor jeder Not bewahrt werden. Und das ist schwer. Und auch wir leben in Situationen, wo wir eigentlich gerne Bewahrung erlebt hätten, wäre das mal nicht passiert. Wir sehen hier, Gott sagt, ich sehe dein Elend. Es ist trostvoll auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch schwer zu hören. Und lehrt uns Schmerzen, Kränkungen, Demütigungen, Missbrauch, Erniedrigung, all das sind Dinge, die Teil unserer in Sünde gefallenen Welt sind. Und das macht uns zu schaffen. Das macht unser Herz schwer. Und wir finden hier auch keine Antwort darauf, warum Gott Dinge manchmal zulässt und manchmal nicht. Das steht bei Gott und wir haben darauf keine Antwort. Aber was wir sehen ist, dass Gott nicht die Erdkugel ins Laufen gebracht hat, die Dinge geschehen und ich komme mal später wieder, sondern obwohl diese Dinge geschehen und wir nicht wissen, warum sie geschehen, registriert er sie und er sieht sie.
Er weiß es. Es bleibt ihm nicht verborgen. Es kann sein, dass du dich selber übersehen fühlst und Gott verlassen. Und da soll dir dieses Wort sagen, ein Gott, der dich sieht, ist kein Gott, der dich vor allem bewahrt. Es gibt Dinge, die hart sind, aber Gott sieht sie. Und Gott wird Wege finden, zum Recht zu kommen. Es ist nicht alles unser Timing, auch nicht alles, wie wir es machen würden. Aber da gibt es Dynamiken, in denen wir stecken, aus denen wir schier nicht herauskommen, aber Gott sieht diese Dinge. Und es soll uns auch Mut machen, auch wenn du die Dinge nicht verstehst, verzweifle nicht an Gott. Gott kommt zu Hagar und sagt, ja, dort sind Dinge geschehen, aber ich habe sie gesehen und ich werde das Recht hinaustragen. Ich werde diese Situation klären. Und das sagt mir, auch wenn es hart ist, Dinge zu akzeptieren, dass sie da sind, es ist doch gleichzeitig auch tröstend. Gott, du hast mein Elend registriert. Gott sieht dich. Gott sieht auch dein Elend. Und das nur, weil er nicht so eingreift, wie du wolltest, heißt es nicht, dass es ihm egal ist. Aber Gott hat seine Weise, mit den Dingen umzugehen. Und es demütigt uns, das zu akzeptieren, dass Gott souverän ist und dass er einen weisen Plan verfolgt und er damit zu seinem Ziel kommt. Ein Gott, der uns sieht, ist ein Gott, der zu seinem Timing uns Ruhe, Wiederherstellung und auch Sieg verschaffen wird und es versprochen hat. Darum ist gut, die Bibel auch mal bis zum Ende zu lesen und zu sehen, wie hat jemand gesagt, ich habe das Ende gelesen, es wird alles gut. Aber es gibt Momente, in denen wir gehalten werden, wo die Dinge gefühlt nicht gut sind. Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist auch hart. Und gleichzeitig tröstend, weil ich an Hagar sehe, dass du sie nicht verlässt, sondern ihr nahe kommst und auch ihr Wiederherstellung gibst und einen Platz gibst. Und dieses Versprechen können wir auch für uns nehmen. Es gibt Miseren, in denen wir stecken, ein Dilemma, aus dem wir irgendwie nicht rauskommen, aber Gott sieht das und Gott hat seine Zeit. Und Gott wird auch dir Wiederherstellung und Sieg geben, wann Gott das tut. Das haben wir nicht in unserer Tasche. Da gilt Gott Vertrauen. Herr, hilf mir. Herr, sieh mich. Herr, höre mich. Herr, handle. Und ich beuge mich unter deinen Willen. Tu, was du für richtig hältst. Ich möchte mit einem Wort abschließen aus Jesaja 42. Das geknickte Rohr bricht er nicht ab. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er selbst verglimmt nicht und knickt auch nicht ein, bis er das Recht auf der Erde durchgesetzt hat. Amen.